Bienvenue, welcome, Aquaba, Salama Caribou, Lobadan, Buenas tardes, zur Grenzenlos-Sendung Oktober. Die vorgesehenen Themen heute, ein Bericht, ein Vortrag der Konferenz gestern im Zusammenhang Arbeitsunrecht, Kampf gegen Betriebsratmobbing und Unionbusting, ein Beitrag von später 6 Verfügbaren, dann ein Beitrag mit der Frage, brauchen wir einen Finanzsektor, dann ein Beitrag, Teildokumentation der Kundgebung, Vielfalt und so weiter, ein Tag vor der Wahl, gegen rechts und gegen das Erstarken der völkischen AfD-Pest und die Dokumentation der Veranstaltung am Tag der Verlegung der Stolpersteine, auszugsweise. Weitere Erwähnungen werden finden, welche Bedeutung und welcher Bedeutungswandel hat der 12. Oktober im Sinn von Antikolonialismus und Hinweis auf die aktuellen Diskurse im Zusammenhang der Antikriegsbewegung. Thema der Informationsstelle Militarisierung Kongress. Hinweis auf eine Analyse von Rolf Gössner. Vorbereitung des Cyberkriegs und welche Gefahren dabei. Soweit die vorgesehenen Beiträge und nun geht's los. Nicht zu vergessen, ein Beitrag, Prozessbericht vom Prozess gegen Mesale Tolu und ein Interview einer Prozessbeobachterin dazu. Verbunden selbstverständlich mit der Forderung Freilassung aller politischen Gefangenen und so weiter.
Netzwerk aufzubauen. Wir hatten natürlich auch das Ziel, die Problematik, um die es hier geht, in die Gewerkschaften verstärkt reinzutragen, Gewerkschaften dafür zu sensibilisieren, was hier passiert. Und ich bin sehr froh, dass es uns, insbesondere hier in Mannheim mit der IG Metall gelungen ist, einen sehr starken, verlässlichen Bündnispartner zu gewinnen. Ich hatte gerade am Freitag, also gestern, zufälligerweise Gespräche mit 3 politischen Sekretären der IG Metall hier führen können. In der Regel sind es relativ junge Kollegen. Und ich habe gemerkt in diesen Diskussionen, das Thema ist bei Ihnen angekommen. Das ist kein Fremdbegriff für Sie. Und diese Situation, die würde ich mir wünschen für alle Geschäftsstellen der IG Metall, für alle Gewerkschaften in Deutschland und natürlich auch darüber hinaus und natürlich auch für den Deutschen Gewerkschaftsbund. Das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ist kein einfaches, aus den verschiedensten Gründen. Zunächst einmal ist es vor allen Dingen deswegen kein einfaches Thema, weil wir erleben, dass Kolleginnen und Kollegen, die diesem Bossing und Mobbing ausgesetzt sind, dass sie sehr schnell in eine existenzielle Situation geraten. Das heißt, es geht darum, ob und wie diese Menschen überleben können. Ich sage bewusst überleben. Es geht darum, ob ihre psychische und physische Existenz verteidigt und gesichert werden kann. Es geht darum, ob ihr berufliches, ihr kollegiales Umfeld zerstört wird oder verteidigt werden kann. Es geht darum, ob ihr ganz privates, soziales, familiäres Umfeld zerstört wird oder verteidigt werden kann. Es geht letztendlich um die Frage, ob grundlegende Menschenrechte in Deutschland gelten oder ob sie nur noch auf dem Papier stehen. Ich sage das in dieser Deutlichkeit, Ich sage das in dieser Deutlichkeit, weil es ist einfach so, jeder und jede, die sich mit Kolleginnen und Kollegen unterhält, die in dieses Materium durch kriminelle Machenschaften in Kooperation von Unternehmensleitungen, von sogenannten Anwaltskanzleien, von sogenannten Beratungsbüros, von Detekteien hineingestoßen werden. Was sich mit diesen Menschen unterhält, dann muss man ein Eisklotz sein oder ein Roboter, um nicht selbst berührt zu sein von diesen Leidensgeschichten, die da passieren. Und ich sage das auch ganz offen und ganz persönlich, auch wenn das jetzt sehr subjektiv ist. In der Vorbereitung der Konferenz haben wir verschiedene Kolleginnen und Kollegen ihre Geschichten dargestellt, vertraulich. Ich kann sie hier auch nicht wiedergeben. Zum Teil werden sie nachher in der Podiumsrunde wiedergegeben. Das ist unglaublich. Und ich habe schon viele Geschichten gehört, viele Geschichten erzählt bekommen, viele Geschichten erfahren im Zusammenhang mit diesem Bossing und Mobbing. Es ist unglaublich und skandalös, dass sowas hier in der Bundesrepublik Deutschland, heute in der Bundesrepublik Deutschland, ich rede jetzt nicht von Syrien, ich rede nicht von Afghanistan, ich rede nicht von Pakistan, um nur einige Beispiele zu nennen. Ich rede hier von der Bundesrepublik Deutschland, die behauptet, ein Rechtsstaat zu sein. Und wenn man diese Geschichten kennt, und nachher werdet ihr auszugsweise an drei Beispielen ausführlicher die Situation von verschiedenen Kolleginnen und Kollegen erfahren, wenn man diese Geschichten kennt, dann fragt man sich, was läuft hierzulande falsch? Was läuft hierzulande schief? Wie kann es sein, dass nach konservativen Schätzungen, leider gibt es zu dem Thema keine Untersuchung, sonst wissen wir alles ganz genau, wie viele SUVs in der Bundesrepublik gefahren werden, wie viel angeblichen Schadstoffausstoß sie haben und so weiter und so fort. Wir wissen aber nicht, wie viele Menschen hier, sagen wir mal im Zeitraum der letzten 10 Jahre, in ihrer Existenz angegriffen und zum großen Teil auch zerstört worden sind. Auch das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ein Skandal und es ist ein Ausdruck der zurzeit herrschenden Zustände. Es gibt Schätzungen, die, wie gesagt, konservativ sind, die sagen, dass etwa seit der Jahrtausendwende ca. 2000 Betriebsrätinnen und Betriebsräte, Personalrätinnen und Personalräte, engagierte Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter gemobbt, gebosst worden sind. Wenn wir das hochrechnen, es sind ja nicht nur die, nicht nur in Anführungszeichen, die direkt betroffenen Opfer, sondern das ist ja auch Ihr Gremium, Ihr Betriebsratsgremium. Das sind ja auch Ihre Kolleginnen und Kollegen, die Sie gewählt haben. Das sind Ihre Familien, das ist Ihr soziales Umfeld. Wenn wir das mal vorsichtig hochrechnen, dann gehen wir von einer Zahl von 10.000 von Menschen aus, die indirekt oder direkt mitgekriegt haben, dass hier Menschen rechtswidrig mit krimineller Absicht gegen alle Gesetze kaputt gemacht werden können, ihnen die Legitimität abgesprochen werden kann, ihre demokratisch gewählte bestimmte Funktion auszufüllen. Das ist die Situation, über die wir hier heute reden und verhandeln wollen. Aber, und damit komme ich auch zum Schluss meiner kurzen Begrüßung, wir haben auch kleine Erfolge erzielt. Es ist nicht so, dass alles bloß schlechter geworden ist. Wir haben dort Erfolge erzielen können, wo verstanden worden ist, dass wir diese von Mobbing und Bossing betroffenen Kolleginnen und Kollegen nicht alleine stehen lassen dürfen. Wo verstanden worden ist, dass es eine gewerkschaftliche Kernaufgabe ist, diese Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen und zu schützen, sich vor sie zu stellen. Dass es eine Kernaufgabe ist, in die Öffentlichkeit zu gehen, diesen Skandal politisch anzuprangern. Dass es eine Kernaufgabe ist, natürlich auch für die juristische Unterstützung im Kampf gegen Verdachtskündigungen zum Beispiel, strategisch vorzugehen. Und dass es natürlich auch eine Aufgabe und eine Kernaufgabe ist, nicht nur von Solidarität zu reden, sondern sie ganz konkret, ganz praktisch wirksam werden zu lassen. Und in diesen Fällen, wo das der Fall ist, haben wir Erfolge erzielt. Ich nenne das Beispiel Georg Fischer, das ist ein Autozulieferer, Gießereibetrieb, wo die dortige IG Metall-Verwaltungsstelle in Zusammenarbeit mit dem Betriebsratsgremium sehr gut, sehr konsequent, sehr massiv und sehr erfolgreich die Mobbingversuche der Geschäftsleitung bekämpft hat. Ich könnte noch andere Beispiele nennen. Einige sind auch hier im Saal vertreten, ich will aber die Anonymität dieser Beispiele nicht hier preisgeben. Das zeigt, es ist machbar. Widerstand ist machbar, erfolgreiche Gegenwehr ist machbar. Und wir wollen mit dieser Konferenz auch Beispiele präsentieren, Strategien präsentieren, Perspektiven entwickeln, wie wir den Kampf gegen Betriebsratsmobbing, gegen Betriebsratsbossing, gegen Gewerkschaftsbekämpfung, gegen das Missachten von Menschenrechten, von Grundrechten, gegen die Missachtung des Betriebsverfassungsgesetzes und übrigens nicht zuletzt des Arbeitsschutzgesetzes, wie wir diesen Kampf noch erfolgreicher führen können, wie wir ihn noch mehr in die Breite tragen können und wie wir damit letztendlich dazu beitragen können, dass diesen Mobbern und Bossern, diesen kriminellen Elementen, ich sagte es hier in dieser Deutschkeit, das Handwerk gelegt werden kann. Vielen Dank.
Ja, wie gesagt, die weiteren 5 Teile könnt ihr auch demnächst im Archiv der Freien Radios nachhören. Ein Kurzkommentar dazu, die Nichtbeachtung, der Nihilismus gegenüber Gesetzen, ob das ILO-Normen, ob das Menschenrechtserklärung, ob das Grundgesetz, ob das Völkerrecht und ob das Asylrecht ist, ist weiter am Zunehmen. Und ein Fazit eines Vortrags eines Rechtsanwalts war auch, dieses Problem und auch die weiteren Probleme, die mit der Nichtbeachtung von Gesetzen, Vorschriften, Normen durch Konzerne und Regierung Realität sind, sind nicht nur, in Anführungszeichen, juristisch zu lösen. Soweit zu diesem Beitrag. Weiteres Material und wie die Kampagnen weitergehen, findet ihr auf der Webseite Arbeitsunrecht.
Sometimes, but guess what? You're not the only one. The door is shut, but so is your mind.
Jetzt sprechen wir mit Mohsin Masarrat. Er ist Publizist, Politologe, war Professor für Politologie in Osnabrück, ist jetzt emeritiert und er ist auch im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC. Als gebürtiger Iraner ist er seit langem mit den weltpolitischen Konflikten rund um den Iran und den Nahen Osten beschäftigt, aber auch mit internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Und er hat jetzt ein grundsätzliches Aufklärungsbuch geschrieben zum Finanzkapitalismus. Es hat den Titel »Brauchen wir den Finanzsektor? Postkapitalistische Perspektiven?« Und ich glaube, er ist jetzt am Telefon. Herr Professor Masarrat, hallo.
Hallo.
Renate Börger ist mein Name.
Ja, hallo, Frau Börger.
Ja. Ja, es erscheint mir selbstverständlich, dass es diesen aufgeblähten, entfesselten Finanzsektor gibt. Man denkt, ja, es gibt ja sonst kein Geld und wir brauchen die Investoren. Wo soll denn das Geld sonst herkommen? Das ist uns ja jetzt praktisch wie mit der Muttermilch oder wie eine Muttermilch eingeflößt worden. Und das stellen Sie schon mal so ganz grundsätzlich in Frage.
Ja, das mache ich. Weil es in der öffentlichen Diskussion nicht klar ist, dass wir mit 2 Arten von Finanzsektoren zu tun haben. Ein Finanzsektor, der notwendig ist für effiziente Geld- und Kreditversorgung, dieser Finanzsektor ist in jedem Gesellschaftssystem erforderlich. Ohne das kann eine sinnvolle Wirtschaft, eine arbeitsteilige Wirtschaft gar nicht funktionieren. Auch in einem nicht kapitalistischen System brauchen wir eine effiziente Geld- und Kreditversorgung. Aber was ich für überflüssig und sogar schädlich halte, ist der spekulative Finanzsektor, der auch gar nicht immer im Kapitalismus so aufgebläht und so aufgeblüht hat wie seit 40 Jahren. Seit 40 Jahren hat der Neoliberalismus, die neoliberalistische Wirtschaftspolitik, die von den meisten Regierungen im Kapitalismus angewandt worden ist, dazu erheblich beigetragen, dass die Löhne nicht mehr gestiegen sind. Die Massenarbeitslosigkeit ist in diesen letzten 4 Dekaden ist nicht gesunken, was die Neoliberale eigentlich wollten, sondern sie ist um das 3- oder 4-fache gestiegen. Wenn Massenarbeitslosigkeit herrscht, dann sinken die Löhne. Und in der Tat sind die Löhne in den letzten 4 Dekaden erheblich gesunken. Es gab überschüssige Gewinne deswegen bei den Unternehmern. Und diese überschüssigen Gewinne sind nach und nach die Grundlage geworden für einen aufgeblähten Finanzsektor, in dem nur Spekulationen stattfinden und dementsprechend auch Umverteilung. Umverteilung innerhalb dieses Sektors mit Wirkung auf eine Umverteilung von unten nach oben in der gesamten Gesellschaft. Das ist nämlich das, der Hintergrund der Entstehung des neuen Finanzsektors, der für die Investitionen auch letztlich keine Basis darstellt, ganz im Gegenteil.
Das heißt,
die Unternehmer haben genug Geld zu investieren, aber sie investieren nicht. Empirisch ist die Investitionsrate ebenfalls in den letzten 4 Dekaden von 23% auf 18% für alle kapitalistischen Staaten zusammen gesunken. Das ist auch logisch, dass wenig investiert wird und wenig wirklich neue Arbeitsplätze entstehen, weil die Lohnsenkung bedeutet, dass in allen Binnenmärkten die Kaufkraft sinkt. Wenn die Binnenkaufkraft in den einzelnen Ökonomien sinkt, dann können auch Investitionen gar keine Wirkung haben. Es kommt zu Überproduktion und zu einer Überproduktionskrise. Deswegen haben die Unternehmer auch in diesem Zeitraum, längeren Zeitraum, eigentlich gar kein großes Interesse gehabt, ihre Investitionen zu erweitern. Insofern ist die Annahme, wir brauchen den Finanzsektor, damit genug Kapital bereitgestellt ist für Investitionen, eine falsche Annahme. Aber über diese Dinge wurden in den letzten Dekaden auch gar nicht kritisch diskutiert in der Gesellschaft.
Also fassen wir das nochmal zusammen, diese Löhne sind gesunken, dadurch sinkt auch die Kaufkraft. Man hat also immer mehr aus der Arbeit zwar rausgepresst, aber nicht als Kaufkraft zurückgegeben, weshalb es nicht sehr sinnvoll ist, noch mehr zu produzieren, weil ja nicht genug Kaufkraft da ist. Weil man aber so viel rausgepresst hat, ist so viel Geld übrig geblieben zum Spekulieren.
Ja.
Und das wird immer mehr und immer mehr, aber bei immer wenigeren. Wir haben ja immer gesprochen von dem 1% gegen die 99%. Das ist jetzt sehr polemisch ausgedrückt, aber trotzdem, Sie sprechen auch von einem parasitären Monster, das also immer mehr irgendwo abgesaugt werden muss, das Kapital gar nicht mehr weiß, wohin, um noch Renditen und Dividenden zu erwirtschaften. Und vorgemacht wird uns Bürgern und Beschäftigten, aber man brauche die Investoren für Arbeitsplätze. Das ist ja wirklich grotesk und wirklich auch Verarsche, große Verarsche, weshalb Sie also von parasitären Monstern sprechen.
Ja, ja, so ist es. Die Wahrheit wird leider auf den Kopf gestellt, nicht nur über die Hauptfunktion des spekulativen Finanzsektors, die darin besteht, letztlich die Reichen noch reicher zu machen und ihr Reichtum, was ja Kapital der Gesellschaft ist, aus der Wirtschaft herauszuziehen für spekulativen Zwecke. Genauso wird auch über die Tatsache, dass die Massenarbeitslosigkeit in den letzten 4 Dekaden gestiegen ist, nicht gesprochen. Man verbreitet Auffassung oder man behauptet einfach, wir haben noch nie so viel Job geschaffen, wie sie heute vorhanden sind, was ja statistisch stimmen mag, aber man sagt nicht, dass in diesem Zeitraum im Wesentlichen eine Jobverteilung stattgefunden hat, von Volljob zu
prekären
Teilzeitjob und dann vor allen Dingen zu prekären Arbeitsverhältnisse. Das Arbeitsvolumen ist ja nicht gestiegen, sondern die vorhandene Arbeit ist auf viele, viele Schultern verteilt worden, so dass inzwischen beinahe 8 bis 10 Millionen Menschen von ihrem Lohn gar nicht leben können, wegen Teilzeit, wegen Leiharbeit, wegen geringfügig Beschäftigung, wegen viele andere Formen von Arbeiten, die zwar statistisch als Job gezählt werden, aber nicht Arbeiten darstellen, von denen die Beschäftigten leben können.
Jetzt ich möchte das jetzt ein bisschen abkürzen, weil wir nur noch 5 Minuten haben und jetzt einen Sprung machen. Also Ihr Vorschlag, Sie sind ja sehr engagiert für Arbeitszeitverkürzung und auch der Vorschlag von ATTAC ist, dass man erstens natürlich über Finanztransaktionssteuer, Vermögensbesteuerung, gerechte Konzernbesteuerung und sowas wieder eine Zurückverteilung organisiert, dass man zweitens über die Arbeitszeitverkürzung dieses das Problem der Arbeitslosigkeit löst und mit der Lohnzahlung, also mit gleichem Lohn unten, trotzdem dann die Kaufkraft erhält und dadurch auch also sozusagen das Geld, was also in die Spekulationsblasen abwandert, verringert, also dann sozusagen die Spekulationsmassen schrumpft, die da zum Spekulieren zur Verfügung steht. Jetzt wollen wir aber mal grundsätzlich auch darüber nachdenken, wie denn jetzt ein anderes Bankenwesen aussähe, wenn wir jetzt nicht nur solche Maßnahmen ergreifen, sondern darüber nachdenken, wie man denn den Finanzsektor, den Sie ja als den nennen, den wir gar nicht brauchen, ersetzt werden könnte. Wir haben also das Modell Genossenschaftsbank, wir haben das Modell Sparkasse, was ja an sich eine öffentlich-rechtliche Konstruktion ist. Wir haben den Begriff der Verstaatlichung der Banken, so wurde es im Wahl-O-Mat immer genannt. Wollen Sie die Verstaatlichung der Banken? Schreckt man immer so ein bisschen zusammen und denkt, will ich das jetzt eigentlich wirklich? Welche Formen der Demokratisierung schweben Ihnen denn vor?
Ja gut, das sind viele Fragen auf einmal gewesen, aber wir können im Prinzip zurückkommen zu dem Banken- und Finanzwesen in der Nachkriegszeit, das sehr gut funktioniert hat, das dafür für die Kreditversorgung effizient genug war, dafür, dass Menschen sparen könnten auf den Märkten, Finanzmärkten, die nicht spekulativ waren, dass dieses Finanzsystem, das sich bewährt hat, kann durchaus sämtliche funktionale Mechanismen, die erforderlich sind, erfüllen. Selbstverständlich kann über die Demokratisierung diese Institutionen nachgedacht werden. Aber wenn wir den Finanzsektor, den Spekulativen, ausgetrocknet haben, dann haben wir einen riesen Fortschritt. Über die Demokratisierung kann man natürlich sich auch Gedanken machen. Aber der Finanzsektor, dieser spekulative Finanzsektor, müsste eigentlich ausgetrocknet werden. Und dazu ist in der Tat erforderlich, dass die Grundlage, dass diesem Sektor die soziale, die ökonomische Grundlage entzogen wird, nämlich Massenarbeitslosigkeit. Man muss sagen, Massenarbeitslosigkeit, die wir überall noch haben in den westlichen kapitalistischen Ländern, insbesondere in Südeuropa, dass sie ein Teil, ein fundamentaler Teil des Finanzmarktkapitalismus ist. Also die beiden, Sektoren, also die beiden Situationen, Massenarbeitslosigkeit und Finanzspekulation, gehören eigentlich zusammen. Also muss der Finanzsektor ausgetrocknet werden, und dies geht langfristig, wenn die Löhne wieder steigen. Die Löhne steigen natürlich, wenn die Massenarbeitslosigkeit verschwindet. Und dies ist wiederum möglich, wenn endlich die Arbeitszeit reduziert wird.
Ja.
Zumal im Zeitalter der Digitalisierung, die ja alles noch schlimmer machen würde.
Ja, dennoch brauchen wir natürlich eine...
Müsste in der Richtung erstmal nachgedacht werden. Über die Demokratisierung, da müsste man eigentlich über die Demokratisierung des im gesamten Kapitalismus geredet werden. Wie können die Betriebe demokratisiert werden und so weiter und so fort. Ist aber das Thema, eine eigenständige Sendung, darüber kann man natürlich auch diskutieren. Aber
genau, und wir hatten
muss
diese...
Finanzsektor ausgetrocknet werden.
Jawohl.
Ja, das ist da in der Tat ein weites Feld aus der neoliberalen Diskussion und der, sage ich mal, etwas vereinfacht ausgedrückt, der Gehirnwäsche in den bürgerlichen Medien, wird natürlich die Tatsache, dass es auch Demokratien mit Betrieben, Produktionsformen ohne Eigentumsverhältnisse und selbstverwaltete Betriebe tatsächlich gibt und auch funktionierende, ausgeblendet ebenso die Tatsache, dass Hunderttausende Illegalisierte völlig ohne Rechte der Ausbeute unterworfen sind, dass es Tagelöhner, Arbeitsstrich gibt und Arbeitsverhältnisse bis zu sklavenhaltermäßigen Zwangsarbeit inklusive Freiheitsentzug in einigen Gebieten wo Menschen versuchen, ihre Existenz zu sichern. So, aber nun zum nächsten Beitrag. Erstmal ein paar Takte Musik wieder. Ja, Ohrwürmer, die immer wieder auftauchen. Radio Tarifa.
Zu rappen. Ich bin zwar keine Rapperin, aber den Leuten gefällt es. Es ist von Sido. Es ist von Sido und Marius Müller-Westernhagen und heißt Grenzenlos. Hört man die Gitarre? Gut.
Alles, was du fühlst, alles, was du willst, ist grenzenlos. Lass die Grenzen los, denn wir denken groß. Grenzenlos.
Jeder Mensch hat einen Weg zu beschreiten. Meistens sind es Grenzen, die Probleme bereiten. Und so ist es schon seit ewigen Zeiten. Ich meine, alle haben ein Päckchen zu tragen. Tage gehen über Bäche und Pfade, aber die Angst hat die Lösung. Sie baut eine Grenze zwischen dir und dem gelobten Land. Eine Wende bekommt nur, wer an ein Ende noch nicht denkt. Wer die Grenzen akzeptiert, der ist grenzenlos beschränkt. Diese Mauern haben Risse, sind einsturzgefährdet. So, dass dein Glück nur einen Steinwurf entfernt ist. Geh Richtung Sonne, sonst aus der Traum im Kellerland. Trau dich raus und schau mal über den Tellerrand. Ha, ist so. Alles, was du fühlst, alles, was du willst, ist grenzenlos. Lass die Grenzen los, denn wir denken groß. Grenzenlos. Die süße Freiheit klingt so, tanze Limbo unter den Schranken. Es kostet nur einen Gedanken, Grenzen sind nur da, um sie überschritten zu werden. Und plötzlich gehen sie auf, tausend Lichter wie Kerzen, wie ein Mittel gegen Risse im Herzen, wenn ihr euch einig seid. Diese Ruhe, dieser Frieden, diese Leichtigkeit, das alles kannst du haben, wenn die Mauer fällt. Vorausgesetzt, du zerstörst die Mauer selbst. Komm, mein Freund, wir denken groß, lass die Grenzen los. Geh dahin und heb die Wände hoch. Diese Mauern sind schon einsturzgefährdet. So, dass dein Glück nur einen Steinwurf entfernt ist. Es stört nur dieser graue Schmutzfleck. Die Mauer muss weg. Ha, ist so. Alles, was du fühlst, alles, was du willst, ist grenzenlos. Lass die Grenzen los, denn wir denken groß. Grenzenlos, Mauern zwischen dir und mir. Schranken schreien Stopp, aber nur in deinem Kopf. Mauern zwischen dir und mir, Zäune zwischen dort und hier. Schranken schreien Stopp, aber nur in deinem Kopf. Alles, was du fühlst, alles, was du willst, ist
alle anderen Angeklagten eine Anklage wegen Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation. Und alle Fälle sind ähnlich gelagert. Also es geht immer um dieselbe Nachrichtenagentur, auch bei der Meshale Tolu gearbeitet hat. Es geht immer um die Vorwürfe einer linksterroristischen Organisation mit anzugehören. Und aber die Beweislage ist bei allen gleich null, kann man sagen. Und es ist ein Skandal, dass diese 18 jungen Menschen da seit Monaten unschuldig im Gefängnis sitzen.
Also es wird Ihnen vorgeworfen, gemeinsam einer Organisation anzugehören.
Ja, genau.
Was wird Meshale Tolu ganz konkret vorgeworfen?
Ihr wird vorgeworfen, dass sie an mehreren Gedenkveranstaltungen teilgenommen hat, bei denen getöteten Kämpfern der MLKP gedacht wurde, sowohl in Rojava, also in Nordsyrien, aber auch in der Türkei, die getötet wurden von der Polizei. Und ihr wird vorgeworfen, dass sie illegale Schriften bei sich, Propagandaschriften bei sich zu Hause gehabt hätte. Da ging es um zwei Zeitschriften, die bei ihr gefunden wurden, die aber in jeder Buchhandlung in der Türkei zu erhalten sind.
Sagen Sie noch kurz, was die MLKP ist?
Das ist eine in der Türkei als terroristisch verbotene Organisation, der Anschläge auf Polizeistationen und so weiter vorgeworfen werden.
Sie haben jetzt schon gesagt, es werden ihr unter anderem Bücher vorgeworfen, die allerdings in jeder Buchhandlung zu finden sind. Laut bisherigen Medienberichten beziehen sich die Vorwürfe teils sogar auf Zeitpunkte, zu denen Mesale Tolu überhaupt nicht in der Türkei war. Blieb die Anklage insgesamt auf einem derart durchschaubaren Niveau?
Ja, das ist unglaublich. Also normalerweise müsste Mesale Tolu sofort freigelassen werden. Die Anklage konstruiert, sie behauptet, sie spekuliert, hat aber keine Beweise. Die meisten Vorwürfe fußen auf Aussagen eines anonymen Zeugen, der ihr die Organisation oder Führung der Frauengruppe der MLKP in einem Stadtteil Istanbuls vorwirft, zu einem Zeitpunkt, in dem sie überhaupt nicht in der Türkei war oder ein-, zweimal überhaupt. Dann war sie auch in einem Zeitpunkt hochschwanger und war also äußerst schwierig, da all diese Aktivitäten und Untergrundaktivitäten und Führung einer Stadtteilgruppe durchzuführen. Also hier gibt es große Widersprüche und es gibt keine belastbaren Beweise. Das ist das Entscheidende. Alles sind nur Vermutungen und man schließt allein von einer Teilnahme an einer polizeilich genehmigten öffentlichen Gedenkveranstaltung, an der mehrere tausend Menschen stattgefunden haben. Also da ging es um 5.000-6.000 Menschen, die diesen Trauerveranstaltung beigewohnt haben, schließt man dann auf eine Mitgliedschaft und weitere Aktivitäten.
Wie haben Mesale Tolu und ihre AnwältInnen argumentiert dagegen?
Sie haben das, muss man sagen, sehr gut gemacht, sehr überzeugend. Mesale hat nochmal alle Vorwürfe zurückgewiesen, hat es eben auch dargelegt, dass sie zu bestimmten Zeitpunkten überhaupt nicht in der Türkei war, sondern hauptsächlich in Deutschland. Und sie hat es nochmal ganz klar zurückgewiesen, dass sie keine Mitgliedschaft hat und diese Vorwürfe einfach konstruiert sind. Und die Anwälte haben das sehr deutlich gemacht, die Widersprüche aufgezeigt in dieser gesamten Anklageschrift.
Hat Ihrer Einschätzung nach, nach diesem ersten Tag natürlich, die Verteidigung irgendeine Chance, in dem Prozess tatsächlich Berücksichtigung zu finden?
Ja, das ist die offene Frage, meines Erachtens nicht, so wie es derzeit aussieht, weil wir niemand sich erklären kann, wie am Ende dieses Tages danach dann die richterliche Entscheidung kam, dass Mesale Tolu weiterhin in Haft verbringen muss. Das ist absolut nicht nachvollziehbar und insofern geht es hier um eine politische Entscheidung und nicht um ein rechtsstaatliches Verfahren. Das ist ein konstruierter Prozess gegen Mesale Tolu und die anderen Angeklagten, aber es zielt natürlich vor allem auch auf Sie als deutsche Staatsbürgerin.
Im Publikum waren, so wie ich gelesen habe, unter anderem waren viele Unterstützerinnen von Mesale Tolu. In einem Artikel habe ich gelesen von einer Kollegin von ihr. Da würde man von weitem denken, die bringt sich ja auch in Gefahr, wenn sie an dem Prozess als Zuschauerin so aktiv teilnimmt. Wie mutig sind gerade noch die Unterstützerinnen von Mesale Tolu?
Ja, also Kollegin, damit ist eine Journalistenkollegin gemeint, die selbst auch eine der Mitarbeiterinnen der Nachrichtenagentur ETA, für die ja Mesale Tolu als Journalistin auch und Übersetzerin gearbeitet hat. Sie selbst hat dem Prozess auch als Journalistin beigewohnt und darüber berichtet. ETA ist ja nicht verboten. ETA arbeitet weiterhin. Auch das war ja ein Vorwurf, sie würde für ETA arbeiten, die auch Berichte über MLKP gebracht hätte und so weiter. Also wird sie auch als Journalistin angegriffen. Und ich muss sagen, ich habe großen Respekt vor all den Journalisten, Journalistinnen, die weiter mutig in der Türkei berichten, sich nicht einschüchtern lassen, denn auch ihnen kann jeden Tag das Schicksal blühen, dass sie verhaftet werden. Es ist eben mittlerweile reine Willkür. Wir können hier nicht mehr von einem Rechtsstaat sprechen, der die Grundfreiheiten gewährt.
Wie geht es denn Mesale Tolu selbst?
Sie hat, sofern ich das beurteilen kann, mir einen erstaunlich starken, also mental starken Eindruck gemacht. Wir hatten ja mehrfach, ihre Familienangehörigen waren auch im Saal, Blickkontakt. Sie hat sich versucht umzudrehen. Sie saß ja mit dem Rücken zu uns und zu winken und Zeichen zu geben. Und da schien sie mir doch sehr, ja, sehr gefasst und freundlich. Sie hat dann auch eine sehr gute Verteidigungsrede gehalten, sehr überzeugend, mit klarer, lauter Stimme in diesem Gerichtssaal und die Vorwürfe zurückgewiesen. Sie hat auch nochmal deutlich gemacht, wie brutal die Polizei in ihr Haus eingedrungen ist, sie auf den Boden gelegt hat, ihren kleinen Sohn mit dem Maschinengewehr bedroht hat und diese Hausdurchsuchung durchgeführt hat. Also das war doch alles sehr eindrücklich und sie hat da auch massive Vorwürfe gegen die das Militär und überhaupt die gesamte Anklage da erhoben.
Teilen Sie den Eindruck, dass die öffentliche, auch mediale Aufmerksamkeit für Meşale Tolu in Deutschland vor dem oder zwischen der Festnahme und dem Prozess relativ gering war?
Also einerseits hat sie in der Öffentlichkeit, gerade in ihrer Region Ulm, Neu-Ulm, doch, glaube ich, viel Aufmerksamkeit, weil es wir auch sich auch Solidaritätskomitees gegründet haben, auch in Frankfurt, die sie unterstützen, die Veranstaltungen machen. Andererseits war die mediale Berichterstattung deutlich meines Erachtens auf Denis Yücel und dann auch Peter Steutner konzentriert. Meşale Tolu war da etwas unter dem Radar und es betrifft natürlich auch die Bundesregierung. Also an dem Prozess selbst hat jetzt der Botschafter nicht teilgenommen und da gab es natürlich von Seiten der Familien auch Vorwürfe, die gesagt haben, ja, also wir fordern, dass auch Meşale Tolu diese Beachtung bekommt und dass die Bundesregierung insgesamt sich überhaupt mehr einschaltet und mehr Druck ausübt.
Woran könnte das liegen? Ist die Aufmerksamkeit einfach nach Denis Yücel schon wieder erschlafft? Oder was ist der Grund, dass Meşale Tolu bisher weniger Aufmerksamkeit bekommen hat außerhalb ihrer Heimatregion?
Ja, das weiß ich nicht, das ist vielleicht auch Spekulation. Denis Yücel ist natürlich mit dem Axel Springer Verlag im Rücken als Reporter, der auch für die Bild gearbeitet hat oder überhaupt für den Axel Springer Verlag, hat er natürlich nochmal eine andere Lobby, ist dann spektakulärer und die Medien gehen dann natürlich dann gerne auch auf diese spektakulären Fälle. Aber die Bundesregierung muss alle Staatsbürger gleich unterstützen. Da darf es keinerlei Einordnung geben, auch was die Fälle angeht, wie sie gelagert sind. Natürlich, man muss sagen, Meşale Tolu ist eine politisch linksstehende Aktivistin und da kann es auch sein, dass die Bundesregierung da auch ein bisschen vorsichtiger vorgeht. Keine Ahnung, das ist aber reine Spekulation.
Zum Abschluss noch, was müsste die Bundesregierung Ihrer Meinung nach konkret tun für Meşale Tolus Freilassung?
Ich glaube, dass insgesamt der Druck auf Erdogan nun erhöht werden muss. Das ist politischer Prozess, auch gegen natürlich die anderen einsitzenden deutschen Staatsangehörigen und viele andere, das darf man auch nicht vergessen, in der Türkei sitzen ja über 170 Journalisten in Haft. Also auch sie sind politische Gefangene, sie haben nichts anderes gemacht als berichtet und die Pressefreiheit wahrgenommen. Also insgesamt kann man ja hier wirklich nicht mehr von einem Rechtsstaat sprechen in der Türkei und insofern muss es klare Ansagen geben, der Druck muss erhöht werden. Das betrifft zum Beispiel auch die Frage der deutsch-türkischen Beziehungen und ich sehe bisher keine Neuausrichtung der Türkei-Politik. Also das hieße zum Beispiel Stopp der Rüstungsgeschäfte. Nach wie vor gibt es keinen generellen Stopp von Rüstungsexporten, Lizenzen für Waffenfabriken und so weiter für die Türkei. Also es wird ja auch von Rheinmetall unter anderem eine Panzerfabrik in der Türkei aufgebaut. Das betrifft die ganzen EU-Vorbeitrittshilfen, die EU-Hilfsgelder, die nach wie vor fließen in die Türkei, Millionen pro Jahr. Es betrifft die Verhandlung über die Zollunion, es betrifft die Stationierung der Bundeswehrsoldaten in der Türkei, in Konya. All das muss gestoppt werden, unseres Erachtens. Hier braucht es eine klare Ansage und wir brauchen auch eine direkte Einschaltung des Kanzleramts, also zum Beispiel in Form eines Sonderbeauftragten, der für die Freilassung dieser Geiseln, kann man ja sprechen, Geiseln Erdogans, die dann Haft sind, die deutschen Staatsangehörigen, dass dort der Druck nochmal verstärkt wird, auch vor Ort in der Türkei.
Werden Sie am 18. Dezember wieder dabei sein, wenn der Prozess weitergeht?
Also ich versuche es. Ich möchte auch Meshal Etolu im Gefängnis besuchen. Ich hoffe aber auch, wir schauen, dass wir da eine große Delegation organisieren, dass aus dem Bundestag mehr Leute präsent sind.
An dieser Stelle nochmal der Hinweis wie immer auf die Webseite Civica Assad und einen aktuellen Analysebericht von Elke Dangeleit auf der Webseite HCTP zur Souveränität und Grenzverletzung der türkischen Armee, des türkischen Regimes, in der auch bekanntlich etliche Sympathisanten der Schlechterbanden dort in dieser Armee drin sind und ob die Unterstützung des türkischen Regimes und des Kriegsverbrechers Erdogan für die Schlechterbanden in anderen Regionen aufgehört hat, möchte ich an dieser Stelle sehr bezweifeln. So, wir sind jetzt gleich in der zweiten Stunde der Sendung Grenzenlos vom Oktober. Nun erstmal wieder ein paar Takte Musik einer Gruppe, die immer wieder standgehalten hat, trotz übelster Repression, Kriminalisierung und Verfolgung. Grupp Jorum, Leidenschaft für die Freiheit.
Das Lied noch einmal, ein Song von Bertolt Brecht. Das Bizarre an den Liedern ist ja, dass sie oft so viele Parallelen haben zur heutigen Zeit und so übertragbar sind. Auf verschiedene Erscheinungen, auf Bedingungen. Und auch dieses mit dem Titel Das Lied vom Isamann.
Als mir der Magen knurrte, schlief ich vor Hunger ein. Da hörte ich jetzt vor mir Deutschland erwache, schrei. Da sah ich viele marschieren, sie sagten ins Dritte Reich. Ich hatte nichts zu verlieren. Neben mir ein dicker Baum. Und als ich Brot und Arbeit schrie, da schrie der Dicke das auch. Ich wollte nach links marschieren, nach rechts marschierte er. Ich auf ihren Feindschuss da, war mein Bruder gemeint. Da wusste ich, drüben steht mein Bruder, der Hunger ist hier uns ein. Und ich marschierte, marschierte mit seinem und meinem Feind. So stirbt mir jetzt
Sehr geehrte Damen und Herren.
Die Geschichte, wie mein Bruder der Euthanasie zum Opfer fiel, erzähle ich ein anderes Mal.
Ich bin Veranstaltung gegen das Kind und ich wünsche der Veranstaltung angenehmen Verlauf. Ihnen allen im Anschluss an die Veranstaltung noch einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie hier den Weg ins Südhausbad vorgefunden haben. Vielen Dank.
Sehr geehrte Frau Wade, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie im Namen des Arbeitskreises Stolpersteine für Mannheim recht herzlich zur Abschlussveranstaltung der Verlegerrunde 2019 begrüßen. 2017 schon wieder. 2017 definitiv. Ich hätte jetzt gern Gunter Demnig begrüßt, aber er hat mir vor 10 Minuten gesagt, er muss noch Sachen einkaufen für die Verlegerrunde, die er morgen hat. Er muss noch nach Heidelberg fahren, wo er morgen den ganzen Tag wohl auch verlegen wird. Und deshalb ist es ihm nicht möglich, jetzt länger hier zu sein. Er bedauert dies, hat aber heute auch schon im Laufe des Tages Gelegenheit gefunden, Sie über seine Beweggründe für die Verlegung von Stolpersteinen in Deutschland, in Europa zu informieren. Ich begrüße weiter Mitglieder des Bezirksbeirates und vor allen Dingen Angehörige von Mannheimer Bürgerinnen und Bürgern, für die heute zu ihrem Gedenken, aber auch zur Mahnung, Bernd Köhler hat es eben wunderbar dargestellt, Stolpersteine verlegt wurden. Außerdem begrüße ich die Vertreter der Presse des Mannheimer Morgens und des Nordblattes herzlich bei uns. Wir haben eine besondere Verlegung heute. 2017 heißt, wir sind jetzt 10 Jahre in Mannheim mit Stolpersteinen unterwegs. Es sind verlegt worden etwas mehr als 130 Steine, immer im Gedenken an Mannheimerinnen und Mannheimer, die aus den unterschiedlichsten Gründen diesem Regime von 1933 bis 1945 nicht gepasst haben, die man versucht hat, aus dem Wege zu schaffen und leider in vielen Fällen das auch gelungen ist. Wir freuen uns, wenn es möglich ist, dass wir bei dieser Verlegung Angehörige begrüßen können, weil es gibt diese Verlegungen immer ein besonderes Gewicht. Es wird leider immer weniger, dass wir Zeitzeugen bei den Stolpersteinen begrüßen können, denn ja, als wir vor 10 Jahren angefangen haben, da war unter anderem Henriette Dreifuß aus Nordrhein-Westfalen dabei, die jetzt kürzlich verstorben ist. Die Zeitzeugen, sie werden älter, sie sterben, aber sie hinterlassen uns eine Botschaft, sie hinterlassen uns ein Fest, dem wir uns stellen. Der Nachmittag heute war besonders einem Ereignis geschuldet, das sich vor 75 Jahren, am 15. September 1942, ereignete. Im Jahr 1942, als der Widerstand in Mannheim, hauptsächlich unter dem Namen Lechleitergruppe bekannt, richtig aktiv war, schlugen die Nazis zu. Sie verhafteten ganz viele Widerstandskämpfer aus unserer Stadt, besonders hier aus dem Norden der Stadt. Und sie wurden am 15. September 1942 in Stuttgart hingerichtet. Auch das kam im Lied vor, erbarmungslos, ohne ein Gewissen. Und es ist eben ihr Vermächtnis, nicht nur der Widerstandskämpfer, sondern auch denen, die aus politischen Gründen, die aus Gründen der körperlichen Gebrechen oder aus Gründen der Religion oder der Herkunft der Rasse verfolgt wurden, dass wir diese Sache nicht vergessen. Und Verantwortung von der Geschichte heißt auch, alles dafür zu tun, dass sich diese Geschichte nicht mehr wiederholen kann. Und das können wir nur erreichen, wenn wir immer wieder über das, was damals an Barbarentum gemacht wurde, in Erinnerung bringen, indem wir immer wieder mit den unterschiedlichen Aktionen darauf hinweisen, was dort als Unrecht erlebt wurde. Wir wollen, dass es eine Welt gibt ohne Gewaltherrschaft, in Freiheit und Demokratie und Frieden. Ich möchte mich an der Stelle bedanken bei Gunter Demnig, dass er uns seit 10 Jahren immer wieder mit den Stolpersteinen hier in Mannheim besucht. Überlegungen möglich macht. Ich möchte mich bedanken bei der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat der Stadt Mannheim. Frau Badewieder, richten Sie die Grüße aus für die ständige Unterstützung, die wir hier erfahren. Ebenfalls beim Bezirksbeirat Waldhof für die finanzielle Unterstützung, die wir erfahren haben bei dieser Verlegung. Bei den Mitarbeitern des Bauhofs, die heute den ganzen Tag über dabei waren, um alles vorzubereiten. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern wir sind hier richtig dankbar. Ich möchte mich aber auch bedanken bei den Mitgliedern des Arbeitskreises Stolpersteine für die Zusammenarbeit, die wir ständig hier brauchen, damit wir dieses Projekt jedes Jahr aufs Neue umsetzen können. Wir danken auch bei dem ehemaligen und jetzigen Mitarbeiter des Instituts für Stadtgeschichte für die historische Abklärung aller Daten, die wir dann nach Köln liefern müssen. Wir danken bei Dieter Camilotto, dass er uns das Jugendhaus zur Verfügung gestellt hat, und bei unseren Musikern, Herrn Köhler, Joachim vom Eis, die jetzt den nächsten musikalischen Club übernehmen werden. Vielen Dank.
Ich spreche jetzt mal den Beitrag, der insgesamt knapp eine Stunde ist, weiter vor. Den ganzen Beitrag könnt ihr wie immer im Archiv der Freien Rates lesen. Stichpunkt Stolpersteine. Eine meiner Ansicht nach konstruktive Kritik möchte ich an dieser Stelle einfach sagen. Sinngemäß Brecht-Zitat: Wer Kapitalismus und Eigentumsverhältnisse nicht antasten möchte, wird den Faschismus bzw. die Vorformen Militär- und Polizeistaats ähnliche Herrschaftsformen des Kapitals immer wieder brauchen.
Es war Mitte der 70er Jahre, 75, als dieser NPD-Parteitag in Mannheim war.
73.
Einige tausend vor dem Rosengarten, in dem der Parteitag damals stattfinden durfte. Die NPD saß damals übrigens im Landtag. Das haben wir auch nie vergessen, dass es so Zeiten auch gab. Trotz diesem Aufschwung einer außerparlamentarischen Opposition, oder vielleicht auch deswegen, wurden die Nazis damals in den Landtag gewählt. Dann haben sich Mannheim gewählt als die Stadt, in der sie ihren Landesparteitag durchführen. Danach waren sie in Ketsch, glaube ich. Also sie haben irgendwie die Ecke sich ausgesucht damals. In Mannheim hat zumindest mal der Polizeipräsident damals beschlossen, dass er so seine Aussage...
Zwei Lesetipps an dieser Stelle. Zwei Analysen über die derzeitige Lage der Nazis und der völkischen Pest nachzulesen im Kommunalinfo. Eine Analyse, was macht die AfD und die anderen Nazis, und eine aktuelle Analyse, wie sich faschistische und völkische in einer Disco in der Industriestraße herumtreiben und dabei völkisches und faschistische Symbole verwenden und. Aktuelle Analyse, Bericht im Kommunalinfo, Mannheim.
Und ihr steht und guckt da säusig mit verlegtem Hemd. Und ihr steht und guckt da säusig, wie unser Stähle brennt. Und die Bäse winden Burschen, das ganze Städtle. säusig, wie unser Schädel brennt.
Ich weiß nicht warum, immer wieder fällt mir an der Stelle Brandstiftungen auch aktuelle Bezüge ein, ohne direkte Gleichsetzung, selbstverständlich, nur Vergleich der Aktionsformen von des faschistischen Terrors bis heute, wie viele unaufgeklärte Brandstiftungen hier in der Region sind. Nun, wie angekündigt, zu einem weiteren bisher vernachlässigten Gedenken. der Verbrechen des europäischen Kolonialismus mit schätzungsweise 40 bis 80 Millionen Opfern und der Ausrottung 90% der Einwohner von Amerika, Süd- und Nordamerika eingeschlossen, ein Beitrag des Onda-Info zur Bedeutung und zum Bedeutungswandel des 12. Oktober.
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 418. Was soll ich groß sagen? Wir haben zwei Nachrichten für euch aus Mexiko und aus Kolumbien und zwei, wie immer, sehr hörenswerte Beiträge. Einen über den 12. Oktober als Tag des indigenen Widerstands und einen Beitrag über das schwerkranke Gesundheitssystem in Venezuela. Genaueres dazu hört ihr in der Sendung selbst. Aber bevor es losgeht, möchte ich nochmal auf unsere tolle Checkliste Menschenrechte hinweisen. Die findet ihr auf unserer ebenso tollen Webseite. Wir und Distas wünschen euch eine interessante halbe Stunde.
Und der Info? Nachrichten.
Mexiko. Die mexikanische Regierung plant einen weiteren Schlag gegen kommunale Radios. Der Ausschuss für Radio und Fernsehen des Abgeordnetenhauses hat einer Reform des 2014 verabschiedeten Telekommunikationsgesetzes zugestimmt. Das neue Gesetz sieht Gefängnisstrafen von 2 bis 6 Jahren für diejenigen vor, die ohne Lizenz auf Sendung gehen. Darüber hinaus verlieren sie für 5 Jahre das Recht, eine Sendelizenz zu beantragen. Strafbar macht sich auch, wer nicht alle gesetzlichen Vorschriften für den Betrieb eines Radio- oder Fernsehsenders einhält. Begründet wird die Gesetzesinitiative unter anderem damit, dass kommunale Radiostationen trotz ausdrücklichen Verbots Werbung senden. Davon abgesehen würden sie im Süden des Landes dazu genutzt, Falschmeldungen zu verbreiten, erklärt Miguel Angel Ramirez von der konservativen PRI. Dem hält der Morena-Abgeordnete Virgilio Caballero entgegen, die Reform diene vor allem dazu, kommunale Radios zu kriminalisieren, obwohl diese seit einer Verfassungsreform im Jahr 2013 offiziell anerkannt sind, senden viele von ihnen ohne die vorgeschriebenen Lizenzen. Das liegt unter anderem daran, weil sie eine offiziell beantragte Frequenz nicht kommerziell nutzen dürfen. Das untersagt ihnen das Telekommunikationsgesetz aus dem Jahr 2014. Es schreibt vor, dass kommunale Sender sich ausschließlich über Spenden und aus dem Budget ihrer Gemeinden finanzieren dürfen. Der Gesetzesentwurf soll in den nächsten Tagen dem Abgeordnetenhaus und daraufhin dem Senat zur endgültigen Verabschiedung vorgelegt werden.
Kolumbien. Am 5. Oktober haben Einheiten der Nationalpolizei im südkolumbianischen Tumaco mehrere Bauern getötet. 4 Tage später reiste eine Delegation von 15 Journalistinnen und Mitarbeitern der Vereinten Nationen sowie der Provinzregierung in die Pazifikregion von Nariño, um die Todesumstände aufzuklären, doch sie kamen nicht weit. Von der Nationalpolizei wurden sie mit Schüssen empfangen und mussten umkehren.
Hey. Comisión Humanitaria de Naciones Unidas.
Tranquilo.
¡Somos civiles!
Die Die Coca-Bauern in der Region wollten verhindern, dass ihre Coca-Pflanzungen vernichtet werden, bevor es dafür Alternativen gibt, so wie es im Friedensabkommen zwischen Regierung und Guerilla vorgesehen ist. Bisher bleibt für sie Coca die einzige Einnahmemöglichkeit. Laut Beobachtern ging von den protestierenden Bauern jedoch keine Aggression aus. Die Bauernorganisation Asuminuma aus Nariño berichtet dagegen von einem gezielten Übergriff der Nationalpolizei. Deren Einheiten umzingelten am 4. und 5. Oktober die Coca-Bauern, um ihre Pflanzungen zu vernichten. Schließlich schossen sie scharf. Dabei wurden mindestens 6 Menschen getötet und 15 verletzt. Die Polizei versuchte, ihr Vorgehen mit der Behauptung zu rechtfertigen, die Bauern hätten explosives Material besessen. Zudem seien unter ihnen Dissidenten der früheren Guerilla-Organisation FARC gewesen, die sich gerade zu einer politischen Partei wandelt. Zunächst hatten die sogenannten Sicherheitskräfte auch behauptet, sie seien zuerst beschossen worden. Laut der Bauernorganisation sei hingegen kein Polizist oder Soldat verletzt, gefährdet oder bedroht worden. Schon seit Beginn der Friedensprozesse wurden Bedenken laut, dass sich der Konflikt nun gegen die zivile Bevölkerung verschärfen könnte. Im ersten Halbjahr 2017 nahm die Zahl der Morde gegen Anführer und Aktivisten sozialer Organisationen durch Paramilitärs und staatliche Einsatzkräfte deutlich zu. Zurzeit sieht es nicht danach aus, dass in Kolumbien ein wirklicher Frieden näher rückt. Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Ein Menschenrecht auf Migration gibt es nicht. Und eines auf Asyl nicht so richtig. Die UNO spricht lediglich vom Recht, in anderen Ländern Flucht zu suchen.
Flüchtling ist eine Situation. Man ist keine Eigenschaft, sondern es ist eine Situation. Jeder Mensch kann in die Situation kommen, Flüchtling zu sein. Man ist nicht Flüchtling, sondern es muss eigentlich immer heißen, man ist ein Mensch auf der Flucht.
Ein Mensch, 15 Millionen Mal Flucht, so viele Situationen. Dazu dann noch die viel größere Gruppe globaler Pendler, Emi, Trans-, Post- und Ex-Migrierender mit Hintergrund, ohne Pass oder andersrum.
Menschen wohnen nicht an den Orten, an denen sie geboren sind. Menschen übertreten dabei Landesgrenzen. Menschen ziehen auf andere Kontinente.
Oder nehmen das Flugzeug. Und zwar nicht nur in den Norden. Allein innerhalb Lateinamerikas migrieren jährlich 4 Millionen Menschen. Tendenz steigend. Da sind gute Kennenlern-Tipps nie verkehrt.
La mejor manera de conocerlo y entenderlo.
Hier lohnt das Übersetzen. Die beste Art, sie zu verstehen, ist mit ihnen zusammen Mittagessen. So hört sich Willkommenskultur an. In Deutschland formuliert man vorsichtiger.
Migration ist normal.
Ein guter Anfang für ein Menschenrecht auf Migration.
Den ganzen Beitrag, auch den Beitrag zur Änderung der Bedeutung des sogenannten Entdeckung von Amerika am 12. Oktober, könnt ihr im Archiv der Freien Radios bei Unterinfo nachhören. Dazu nur ausschnittsweise aus einer 6-seitigen Analyse, Bericht, Einschätzung von Gerhard Mertschenk, Berlin, Überlegungen zum 12. Oktober. Hier nur mal die Aufzählung, in welchen Ländern sich das Feiern, das Erinnern, das Gedenken auch schon in der Umbenennung zu erkennen ist. Augenblick. In Argentinien ab 2010 Tag der kulturellen amerikanischen Diversität. In Bolivien Umbenennung im Tag der Befreiung der Identität und der Interkulturalität. Seit 2011 Tag der Entkolonialisierung. In Chile seit 2000 Tag des Treffens zweier Welten. In Costa Rica seit 1994 Tag der Kulturen, Tag der Identität und kulturelle Diversität. Unter diesem Thema gibt es ja auch in Mannheim Aktionstage noch einige Zeit. Tag des Treffens zweier Welten. In Ecuador Tag der Interkulturalität und der Plurinationalität. In Nicaragua Tag des indigenen Widerstandes. In Peru Tag der originären Völker und des interkulturellen Dialogs. In Venezuela Tag des indigenen Widerstandes. Nur in einigen Ländern, Honduras, Kolumbien und Mexiko, wurde noch die reaktionäre Erinnerung an die sogenannte Entdeckung Amerikas, wurde diese Benennung dieses Tages noch nicht geändert. So, nun erstmal wieder ein paar Takte Musik. So, wir bleiben noch eine Zeit lang in Südamerika, Mittelamerika. Im Übrigen an dieser Stelle auch mal wieder der Hinweis auf antiimperialistische Webseiten, auch in den USA, International Action Center, und die tägliche regelmäßige Sendung Democracy Now! Nun aber zu den Themen der Zeitung Granma International. Der Hurrikan nach dem Hurrikan. Wiederaufbau, Hunderte von Fachleuten und unermüdlichen Tag- und Nachtarbeitenden macht es möglich, dass binnen kürzester Zeit alle wieder Strom, Wasser und Gas haben. Weitere Artikel, Che 50 Jahre nach seiner Ermordung, Symbol des Widerstandes. Pressekonferenz des kubanischen Außenministers zur Ausweisung von 15 Diplomaten. Und eine längere Analyse über Kolumbien. FARC wird zur politischen Partei. Alles nachzulesen in der aktuellen Zeitung Granma International. Könnt ihr bestellen beim Verlag Junge Welt. Granma, Havanna, Oktober 2017, Jahrgang 52, Nummer 10 war das. Jetzt geht's erstmal weiter mit ein paar Takte Musik nochmal.
Angestammten Wälder und Flüsse gegen die Präsenz transnationaler Unternehmen, die nach der ILO-Konvention 169 ja eigentlich der Zustimmung der Indigenen bedarf. Aber es gab keine Befragung, sondern Drogen und Gewalt.
Viala, Sun and Moon. Wir bleiben noch ein paar Takte in Afrika. Mein Kommentar, alle reden vom Wetter, alle reden von der Wahl in Niedersachsen. Ich rede von der Wahl in Kenia heute. Und meine Frage ist, wird es den zwei herrschenden Clans und Klicken gelingen, wieder die sozialen Widersprüche zu verbergen, zu vertuschen, ethnische Konflikte zu schüren? Bisher gab es zwei Tote und viele Schwerverletzte durch die Repression des Staates, in Klammer auch mit deutschen Waffen, Klammer zu, und dazu drei Buchtipps, die Analysen und Reden von Ngugi wa Thiong'o, Buch von Koigi wa Wamwere, Genozid in Kenia, The Curse of Negative Ethnicity, und das Buch Binyavanga Wainaina, Eines Tages werde ich über diesen Ort schreiben, der in auch panafrikanischer Sicht aus mehreren Ländern aktuell seine Eindrücke, seine Reisen und seine schriftstellerischen Tätigkeiten schildert. So, nun noch ein Sprung ins Lokale, ein paar Termine. Termine der VVN BDA Mannheim am 21. Oktober, 10.30 Uhr, Stolpersteine, Henriette Dreifuß, die diese Aktion der Stolpersteine initiiert hat, wird es in der Goethestraße 18 am 21. Oktober, 10.30 Uhr, ein Erinnern geben. Am 28. Oktober ist wieder Antifa-Stadthundgang um 10.30 Uhr, Treffpunkt Lechleiterplatz. Am 1. November ist das Gedenken in Heidelberg am Bergfriedhof. Dazu gibt es auch einen Flyer der VVN BDA Heidelberg. 1. November um Uhrzeit 14 Uhr Bergfriedhof Heidelberg, und am 5. November eine Feierstunde, 70 Jahre VVN BDA, von den Schlapphüten immer noch als linksextremistische Organisation diskriminiert, Klammer zu, anlässlich des Jubiläums 70 Jahre VVN BDA, eine Feierstunde mit Grußwort und auch wieder begleitet von diesem. Dann weitere Termine. 8. November, ganz in der Nähe des 9. November, Reichspogromnacht, Eckart Forum in Kirche M17, und dazu einen Vortrag der VVN BDA mit dem Thema Fürstenenteignung 1926. Wer heute noch sich informieren möchte, wie weit die Vertuschung des staatlichen Anteils an faschistischem Terrorismus weiter vertuscht wird, nicht aufgeklärt wird, im Gegenteil, Machtausbau der Täter. Heute gibt es in der Beilstraße mit Volksküche Vortrag Keins Lustrich, sogenannte NSU. Und am 7. November, Cinema Quadrat, Film Oktoberrevolution. Dazu gibt es noch eine weitere Veranstaltung, Gedenken an die Oktoberrevolution. Könnt ihr selbst in euren Veranstaltungskalender nachlesen. Soweit einige der Termine. Nun erstmal nochmal ein paar Takte Musik. Doch wie angekündigt, die Erwähnung der Themen des diesjährigen Kongress der Informationsstelle Militarisierung, und zwar am 18. und 19. November wird dieser Kongress wie jedes Jahr stattfinden. Alle Themen findet ihr auf der Webseite IME Online. Augenblick. Krieg im Informationsraum. Auftaktveranstaltung ist schon Freitagabend. Was versteht das Europäische Parlament unter hybrider Kriegsführung, strategischer Kommunikation und Propaganda? Verzerrung der außenpolitischen Berichterstattung. Die Kämpfe um Mosul und Aleppo. Leaks als Instrument der Geopolitik. Massenüberwachung, Hacking, diskursive Interventionen von Geheimdiensten. Battle Management Language. Mythen militärischer Strukturen. Aufrüstung des Informationsraums. Orte und Profiteure. Komponenten des Kommandos Cyber- und Informationsraums. Wer verdient am Cyberkrieg? Und so weiter und so weiter. Medienpartnerin des Kongresses ist die Wüste Welle in Tübingen. Es wird bestimmt wieder sichergestellt, dass ein Teil der Diskussionen und Vorträge, auch wer es nicht hinfahren kann oder möchte, das im Internet bei der Wüstenwelle hören kann. Nachzulesen sowieso, wie immer, später. An dieser Stelle nochmal, wie ganz am Anfang schon mal angedeutet, die Zeitschrift Osiecki, Sopos, Aufsätze mit sozialistischer Initiative, mit sozialistischen Zielen, Rolf Gössner, eine Analyse über die Realität und die Risiken, Aufrüstung zum Cyberkrieg. Was in der Region von den Strukturen der Antikriegsbewegung läuft, könnt ihr auf der Webseite des Heidelberger Forums gegen Krieg und Militarisierung und auf der Webseite des Friedensplenums Mannheim nachschauen. Die aktuelle Situation ist ja gekennzeichnet durch weitergehende Drohungen gegen Nordkorea, einschließlich der Option Atomkrieg, der weiteren Drohungen und Provokationen und Verschärfungen mit dem eventuellen Wunsch, auch Iran zu vernichten, und die derzeitigen kriegerischen Auseinandersetzungen sowohl in Jemen als auch in Afghanistan sind noch längst nicht beendet. Soweit die Sendung Grenzenlos vom Oktober 17 und schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.